herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hörnl, Körnl und Co. Landwirtschaft zum Lauschen. Unser heutiges Thema ist die Gartenpädagogik. Dazu begrüße ich herzlich Caroline Meixner-Katzmann. Sie lehrt an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik und leitet den Hochschullehrgang Gartenpädagogik. Frau Meixner-Katzmann, steigen wir mit der Begriffserklärung in diese Folge ein. Was versteht man denn unter der Gartenpädagogik?
Als Gartenpädagogik kann man mal ganz klassisch sehen als Arbeiten im Schulgarten. So könnte man das sehen. Dafür braucht es natürlich ein Fach. Das Fach ist in der Waldorfschule zum Beispiel immer implementiert. Also dort ist das Teil des Unterrichts, das ist ganz normal im Curriculum drinnen. Und wenn man aber so Gartenpädagogik machen könnte, ist es halt an ganz vielen Fächern anschlussfähig. Also man kann zum Beispiel Mathematik im Garten verlagern, also in den Garten verlagern. Man kann sowieso in der Volksschule Sachunterricht draußen machen. Man kann einfach lernen mit allen Sinnen, wo immer mehr Studien beweisen, dass das wirksamste Lernen ist.
Wie wird in der Gartenpädagogik gelehrt bzw. gelernt? Mit welchen Methoden und/oder Materialien wird gearbeitet?
Also Sie können ganz klassisch rausgehen zum Beispiel und Sie nehmen sich jetzt im Frühling ein Samenbackerl und fangen an, eine Planung zu machen mit den Schülerinnen und Schülern und schauen, wo könnten Sie das anbauen. Dann wird es ausgesät, je nachdem, ob das eine kalte Ansaat verträgt, dann vielleicht schon ins Beet oder eben drinnen in der Klasse vorgezogen. Und dann pikiert und hinausgesetzt, also pikiert heißt vereinzelt, da werden die Jungpflanzen halt auseinandergesetzt. Und so könnte man zum Beispiel üben, also die Auge-Hand-Koordination, indem man wiederholt die jungen Pflanzen in die Erde setzt. Oder man kann Mathematik üben, indem man ausrechnet, wie viel Saatgutbedarf habe ich, indem ich mein Beet abmesse, indem ich schaue, welche Wuchshöhe hat das und welchen Pflanzabstand brauchen die Pflanzen also voneinander. Das ist nämlich einer der häufigsten Fehler, dass dann alles rausgesetzt wird und viel zu dicht bepflanzt ist. Das heißt, dann ist es für die Pflanze wieder nicht ideal von den Wachstumsbedingungen. Und wir wollen ja positive Bedingungen schaffen, dass die Kinder das gerne machen und die Jugendlichen. Methoden, entweder ganz normal ansehen, vereinzeln oder Sie können auch rausgehen im Lineal, Sie können was abmessen, Sie können ein Pflanzprotokoll machen, Sie können das Wachstum der Pflanze festhalten in diesem Protokoll, Fotos machen, man kann ganz gut auch Apps einbinden. Also das Smartphone verdammen wir gar nicht in der Gartenpädagogik, sondern man kann es einfach sinnvoll einsetzen.
Interessant. Gibt es dann eigene Apps für die Gartenpädagogik oder nutzt man solche, die es schon in anderen Bereichen gibt, zum Beispiel Pflanzenbestimmungs-Apps?
Eine Gartenpädagogik-App kenne ich bis dato nicht, wäre sicher auch einmal spannend. Aber man kann sich sehr gut mit den bestehenden Apps helfen, weil es gibt ja, also sollte man einen Befall von irgendwelchen Schädlingen haben, gibt es Schädlingsbestimmungs-Apps, es gibt Apps für ganz normale Pflanzenbestimmung, für Wildpflanzenbestimmung. Man kann schauen, was ist ein Beikraut und was ist das Erwünschte, das ich eigentlich habe, weil da tun sich die Schülerinnen und Schüler halt oft schwer zu unterscheiden, gerade wenn das frisch aufgelaufen ist, was ist ein Beikraut und was ist das, was ich eigentlich im Beet haben möchte. Ich komme von meinem Hintergrund her aus der Gartentherapie. Das heißt, ich arbeite immer auch sehr, sehr gerne mit Metaphern. Also wenn wir da jetzt jäten und ein bisschen das Beet auflockern, dann schaue ich mir auch immer an, was passiert in den Menschen. Also wir werden jetzt die Gartenpädagogik nicht als Gartentherapie bezeichnen, weil das kommt bei den Eltern gar nicht gut an. Und das im weitesten Sinn wirkt es natürlich, die Natur wirkt therapeutisch, da braucht man gar nicht drum herum reden. Aber man kann sich diese Sachen aus der Gartentherapie, wenn man sie weiß, sehr gut zunutze machen.
Wir haben jetzt schon von den Methoden gehört, aber vielleicht zurück zum Beginn der Gartenpädagogik. Woher stammt denn die Idee, den Schulgarten als Raum für den Unterricht herzunehmen?
Also die Idee ist wirklich schon sehr, sehr alt. Die kommt eigentlich aus dem anglikanischen Raum, weil in England die Gartenkultur ja sowieso einen ganz hohen Stellenwert hat. Es wurde aber auch bei uns, also beim Fröbel, die Schulgärten, das hat eine lange, lange Tradition. Die Bedeutung war wohl eine andere, die Tätigkeit oft die gleiche wie heute. Früher haben sich die Schulen auch oft über die Schulküche versorgt. Die Kinder haben oft die Möglichkeit gar nicht gehabt, dass sie zu Hause eine warme Mahlzeit kriegen. Dann ist in der Schule gekocht worden und dafür hat der Schulgarten auch die Lebensmittel bereitgestellt.
Das heißt, die Ursprungsidee hinter der Bewirtschaftung des Schulgartens war eigentlich die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Lebensmitteln. Was sind denn heute die grundsätzlichen Ziele in der Gartenpädagogik? Was will man denn erreichen, wenn man sie in den Schulalltag implementiert?
Also man weiß aus Studien, dass die Naturverbundenheit der Kinder einfach sinkt. Die Zeit vor sämtlichen Bildschirmen ist ins Unendliche oder sehr, sehr weit hinaufgestiegen. Und dieses Wir sind Teil der Natur ist in den Hintergrund geraten. Man merkt aber, dass genau diese Entzweiung von der Natur auch psychische Probleme hervorrufen kann, beziehungsweise vielleicht positiver formuliert, wenn ich draußen im Garten bin, kann ich durch die Naturverbundenheit Entspannung viel leichter fühlen. Ein soziales Miteinander kann man üben. Und vorher, also wenn wir jetzt wegkommen von eher diesen psychischen Beweggründen, kann man natürlich auch ganz normale physische Dinge üben, wie ich vorher erwähnt habe, diese Auge-Hand-Koordination zum Beispiel oder genaues Arbeiten. Oder wenn ich, wie soll ich sagen, problematische Situationen in der Klasse habe, kann ich die im Freien viel besser lösen. Also wenn ich ein Kind habe, das sich gar nicht aus sich heraustraut, dann hat es im Schulgarten die Möglichkeit, sich von einer ganz anderen Seite zu zeigen und zum Beispiel auch als Experte. Also mir fällt jetzt ganz spontan ein Beispiel ein aus meiner langen Tätigkeit. Da war ein Punkt, der war in die Klasse wirklich gar nicht gut integriert. Und dann haben wir draußen angesät und Kräuter eingepflanzt und Tomaten angesät. Und die sind nachher in die Klasse mitgenommen worden zu weiterbetreuen. Und dieser Bub hat auf einmal begonnen zu erzählen, dass sein Opa mit ihm immer gärtnert. Und dass er sich eigentlich ziemlich gut auskennt bei den verschiedenen Paradeissorten und wie man welche ziehen muss und dass es Stabtomaten gibt und welche die klein bleiben und so. Und er hat dadurch bei den Mitschülerinnen und Mitschülern ein ganz anderes Standing kriegen können, weil er sich da als Experte positionieren konnte. Und da bietet der Schulgarten ganz viele Möglichkeiten. Kinder, manche kennen sich gut aus mit Schmetterlingen, manche mit Käfern. Ja, gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die in der Klasse so als Talentbegabung überhaupt nicht zum Vorschein kommen.
Wir reden von Kindern, das heißt, die primäre Zielgruppe der Gartenpädagogik ist das Volksschulalter. Beziehungsweise die Frage, ab wann macht es denn Sinn zu starten und bis zu welchem Alter?
Da fragen Sie mit mir wirklich die Falsche, weil meine Antwort ist, es macht mit allen. Also es ist wirklich für jedes Kind und für jeden Jugendlichen und auch für junge Erwachsene hilfreich, die Hände in die Erde zu stecken. Also ich halte es schon für sinnvoll, möglichst früh anzufangen. Ich habe auch ganz oft in Kindergärten gearbeitet. Da geht es natürlich jetzt nicht um Messen. Natürlich kann man auch messen, aber man wird jetzt nicht Mathematik in den Fokus stellen. Da geht es wirklich darum, zu sehen, wie ist eine Pflanze aufgebaut, was kommt als erstes raus. Da fängt man auch den Gruppenraum an, dass die Wurzel als erstes meistens rauskommt und dann erst der Keimling. Und wie entwickelt sich so eine Pflanze? Da geht es darum zu sehen, wo kommen meine Lebensmittel her? Die wachsen nicht im Supermarkt, sondern die wachsen in der Erde und im besten Fall auch tatsächlich erdgebunden und nicht wie manche Paradeiser dann in irgendeinem Substrat oder so. Es ist möglichst früh anfangen und dann kann man natürlich jetzt, wenn ich jetzt an die Oberstufe denke, kann ich natürlich ganz andere Sachen draußen machen. Da kann ich dann in die Veredelung schauen, kann ich Rosen veredeln, kann ich Obstbäume veredeln, kann ich mich mit Baumschnitt generell das sehr, sehr herausfordernd ist, beschäftigen. Also es wird immer komplexer, je älter die Jugendlichen sind.
Sie kommen ja aus der Gartentherapie und haben schon gesagt, dass Methoden der Gartenpädagogik aus der Gartentherapie stammen, dass die beiden also quasi eng miteinander verbunden sind. Wenn ich jetzt über das Schulalter hinaus denke, ich könnte mir vorstellen, dass die Gartenpädagogik im fortgeschrittenen Alter, wenn ich jetzt zum Beispiel an Altersheime denke, dass es hier dann weniger ums Lernen geht, sondern darum, etwas zu tun, also um das Tun.
Ganz genau, da geht es um sinnvolle Tun, weil Tun tut man ja im Altersheim auch, aber es ist oft nicht so, dass das selbsterklärend ist und man sich dazu aufraffen muss, es zu tun. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so an Ergotherapie denke oder an manche Dinge, die es halt zu tun gibt. Das Ganze kann man im Garten auch sehr, sehr gut üben, indem man zum Beispiel eben Salatpflanzerl pikiert. Dann habe ich auch diese wiederholenden Bewegungen oder zum Beispiel Kräuter abrebelt oder einen Tee abfüllt oder ein Kräutersalz macht und das mit dem Mörser die Bewegung übt, zum Beispiel. Ja, der Unterschied zwischen der Gartentherapie und der Gartenpädagogik ist jener, dass man bei der Gartentherapie eine Diagnose braucht, sonst brauche ich keine Therapie. Und die Gartenpädagogik ist wirklich für jedermann und jede Frau.
Wenn ich jetzt Lehrerin bin und das in meiner Schule bzw. in meinem Unterricht machen möchte, wie fange ich denn am besten an? Reicht schon ein Hochbeet am Schulgelände aus?
Ja, also ich würde jeden ermutigen, ganz klein anzufangen, damit man nicht überfordert ist, sich Verbündete im Lehrerinnenteam zu suchen, zu schauen, dass ich die Leitung der Schule, der Institution im Boot habe, weil damit steht und fällt der Erfolg. Und dann brauchen Sie natürlich für Gartenpädagogik an sich jetzt kein Zertifikat, keine Ausbildung. Es ist aber ganz viel, also ich leite auch den Hochschullehrer in Gartenpädagogik zusammen mit Natur im Garten und muss sagen, ich sehe ganz viel Unsicherheit bei jungen Pädagoginnen und Pädagogen, die selber nicht mehr gelernt haben, mit ihren Großeltern oder Eltern zu gärtnern und die sich nicht trauen. Also es ist der Bedarf oft da nach einem YouTube-Video oder nach einer Anleitung oder irgendwelchen anderen Hilfsmitteln. Und da ist natürlich der, wenn ich eine Ausbildung mache, und die ist bei uns sehr überschaubar, 5 ECTS, also geht ein Semester und ist insgesamt aus, ich glaube, es sind insgesamt 8 einzelne Tage, die teilweise als Freitag-Samstag zusammenhängen. Und da gewinnt man natürlich Sicherheit. Was kann ich für Methodiken anwenden? Was für Geräte brauche ich als Grundausstattung? Und was wächst wie? Womit habe ich quasi einen sicheren Erfolg, wenn ich erst anfange? Weil nur die eigene Begeisterung springt ja auf die Kinder über. Und
Ja.
wenn ich begeistert bin und dann weiß, was ich tue, dann habe ich eine ziemlich gute Erfolgsgarantie. Dass Kinder auch unbedingt Frustrationstoleranz lernen dürfen. Aber es sollte halt nicht nur zum Scheitern verurteilt sein, weil das Fachwissen dahinter fehlt.
Ja.
Und apropos Fachwissen, das ist auch noch ein Unterscheidungspunkt. Die Gartentherapie legt ganz viel Augenmerk auf den Prozess an sich und weniger auf ein schönes Ergebnis. In der Gartenpädagogik geht es schon auch stark um Wissensvermittlung. Also wie sind die Zusammenhänge, wie funktioniert Ökologie, worum geht es da mit von der Lehre der Natur? Also was muss ich da einfach für vernetztes Denken berücksichtigen und wie kann ich es auch draußen lernen, nämlich selbstverständlich.
Sie haben jetzt schon den Hochschullehrgang Gartenpädagogik angesprochen. Was darf man sich denn von diesem erwarten? Was wird dort vermittelt?
Also wir bemühen uns eben, wir haben die Kooperation mit Natur im Garten, die ja wirklich seit vielen, vielen, vielen Jahren in der Gartenpädagogik auch tätig sind. Und wir bemühen uns, dass wir Praxis und Theorie so eng wie möglich verschränken. Also dass wir nicht nur im Lehrsaal sitzen und einen Frontalvortrag halten, im schlechtesten Fall. Es hat durchaus auch mal seine Berechtigung, einfach ein Wissensinput zu geben. Aber wir bemühen uns wirklich auch um eine praktische Umsetzung, was uns natürlich am Gelände draußen sehr gut gelingt. Also wir probieren ganz viele Dinge aus und es gibt aber auch das theoretische Unterfutter, das man braucht, damit man das dann auch gut in der Praxis anwenden kann.
Diesen Hochschullehrgang gibt es einmal jährlich und das immer im Sommersemester.
Richtig, genau. Wir starten immer so Mitte März ungefähr und dann ist es aber bis zu Anfang Juli ist dann das allerletzte Modul und die Abschlussveranstaltung. So, wir haben da so eine kleine Arbeit, die zu erstellen ist, die wird präsentiert und damit endet dann auch der Lehrgang.
Für welche Interessensgruppen ist denn der Lehrgang gedacht?
Also der Lehrgang ist für die, wenn ich sagen soll, die Zielgruppe sind später dann die 6- bis 14-Jährigen und die Lehrgang dürfte deshalb vor allem Primarstufenpädagogen und Pädagoginnen und auch Sekundarstufe 1 besuchen. Und da muss eben ein aufrechtes Anstellungsverhältnis da sein, beziehungsweise Karenz ist auch möglich. Und Studierende von unserer Hochschule dürfen auch teilnehmen, weil die eben nachher auch Lehrende werden. Wir sind immer sehr gut ausgebucht, haben auch meistens eine Warteliste leider, aber wir sind natürlich auch sehr, sehr froh, dass das Thema so nachgefragt wird. Wir wollen Freude machen am Tun. Wir wollen eben, so wie Sie vorher gesagt haben, zeigen, dass man sogar nicht einmal ein Hochbeet braucht, sondern der kleinste Garten ist ein Blumentopf, hat einmal jemand gesagt. Und so ist es. Wir wollen ermutigen mit ganz wenigen Materialien, sich einfach drüber zu trauen und die Vorgänge in der Natur zu beobachten.
Es gibt ja mittlerweile sehr viele pädagogische Ansätze, die die Natur bzw. Naturmaterialien, den Naturraum und auch Tiere ins pädagogische Setting einbauen. Der Trend zurück zur Natur, wird das immer wichtiger?
Ich bin schon sehr lange in dem Geschäft, wenn man so sagen darf, seit 2006 eigentlich. Also wirklich schon, wie lange ist das? 18 Jahre fast, ja. Also wirklich schon lang. Und ich habe gesehen, dass während der Corona-Pandemie es eine Rückbesinnung auf den Wert der Natur gibt. Davor hat man sehr stark beobachten können, dass dieses, was nichts kostet, ist nichts wert, sehr zum Tragen kommt. Dass die Kinder wahnsinnig beschäftigt waren am Nachmittag mit Ballettunterricht, mit Sprachenlernen, mit Klavier, mit alles wunderbar, ja. Aber die Kinder haben oft wirklich einen sehr vollen Stundenplan. Und später dann geht es eher in Richtung wirklich Lernen, Lernen, Lernen für die Matura. Und dieses Rausgehen, dem ist nicht viel Wert beigemessen worden. Und während Corona hat man dann gesehen, dass es wieder einen Trend gibt, rauszugehen, dass auch Naturausbildungen insgesamt für Erwachsene ohne jetzt Zielgruppe Schülerinnen und Schüler im Zunehmen sind. Und ich wohne da im Wienerwald, ich kann es nicht beobachten, dass so viel mehr Leute als vor der Pandemie im Wald sind, aber dazwischen hat man sehr wohl beobachtet, dass dieses Interesse an der Natur wirklich so einen Peak bekommen hat. Ja. Was mich immer ein bisschen erschreckt, ist, wie wenig Kinder und teilweise auch Jugendliche wissen über die Herkunft unserer Lebensmittel. Und da denke ich, wir haben eine Riesenchance, wenn Gartenpädagogik hoffentlich irgendwann, das ist immer so mein Traum, integraler Bestandteil jedes Curriculums ist, dass die Kinder einfach wissen, wie baue ich ganz simpel Radieschen zum Beispiel an, oder Karotten sind jetzt schon ein bisschen herausfordernder, aber einen Salat oder so, und dass das keine Hexerei ist. Und dann weiß ich, wo ist es gewachsen? Regionaler geht es nicht. Ich kann bestimmen, kommt das Spritzmittel drauf oder nicht. Im besten Fall natürlich nicht. Ja. Oder wenn irgendeine biologische oder selbst erzeugte Jauche. Und ja, also ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, dass das wieder ein bisschen mehr in, nicht einmal nur in den Köpfen landet, sondern wirklich in den Händen landet und man es tut.
Das heißt, mit der Gartenpädagogik lässt sich ja auch eine Brücke zur Ernährungslehre schlagen. Und so wie Sie schon angesprochen haben, die Wertigkeit unserer Lebensmittel steigt, wenn man sie selbst angepflanzt hat, beim Wachsen beobachtet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Kinder dann lieber zu einer selbstgezogenen Karotte oder Gurke greifen, weil sie einfach einen ganz anderen Bezug dazu haben.
Ja, genau. Also das habe ich auch oft beobachten dürfen, wenn wir ernten, dass die Schülerinnen und Schüler da wirklich gerne zugreifen und auch die, die sonst eher Gemüse sehr grauslich empfinden oder ablehnen, kosten dann doch. Und lustig ist auch, dass sie gar nicht mehr heikel sind. Also die Erde wird dann einfach so abputzt und einfach die Karotte mit knirschendem Sand drauf gekostet. Und das finde ich halt schön, wenn das wirklich nicht alles so überklinisch ablaufen muss. Und wenn sie sehen, also jetzt vielleicht das Stichwort auch Selbstwirksamkeit, dass ich selber was zu Wege bringen kann. Ich meine, wenn wir uns jetzt die Nachrichten anschauen und den Zustand unserer Welt, dann kann man schon verzweifeln als Kind oder Jugendlicher und auch manchmal als Erwachsener. Aber das bietet doch die Perspektive, dass ich in meinem kleinen Umfeld ein bisschen was selber bewirken kann. Und das finde ich eine ganz, ganz große Chance, dass die Gartenpädagogik da einen Möglichkeitsraum schafft, dass ich mich als selbstwirksam erleben darf.
Frau Meixner-Katzmann, was bleibt denn jetzt noch offen zu diesem Thema? Gibt es noch eine Botschaft, die Sie uns mit auf den Weg geben möchten?
Ja, ich finde es halt ganz wichtig, dass man sich einfach traut, als Pädagogin oder Pädagoge es zu probieren. Und dieses Trial and Error hat bei uns so wenig Raum in unserer Leistungsgesellschaft, und aus Fehlern lernt man. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Leittrieb in einer Gemüsepflanze abbricht oder von einer Pflanze, die ich einfach nur als Schönheit anbaue, also einfach Blumen, dann richtet sich das wieder. Dann übernimmt ein anderer Seitentrieb die Funktion des Haupttriebs. Und da finde ich, denke ich, das sieht man so schön, wie die Natur sich das richtet und dass man auch als Mensch aus Fehlern lernen darf und es wird sich wieder richten. Ja. Also es lässt sich hinbiegen. Und ja, auch die zweite Botschaft, dass nach einem Regen immer wieder Sonne folgt. Das ist einfach der Lauf der Natur. Wir sehen so viele depressive Kinder und Jugendliche zunehmend, und ich glaube, wenn man da mehr in den Rhythmus der Natur eingebettet ist, dann fällt es einem auch leichter, das für sich selber in Anspruch nehmen zu dürfen. dass sicher wieder irgendwann die Sonne scheint.
Damit bleibt mir nur mehr Danke zu sagen für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft, uns in das Thema Gartenpädagogik einzuführen.
Sehr gerne. Danke für die Anfrage. Ich habe mich wirklich gefreut, dass Ihre Anfrage gekommen ist. Weil Sie merken, ich brenne für dieses Thema und mir ist es wichtig, es in die Welt hinauszutragen, weil ich glaube, dass es sehr unterschätzt wird. Man braucht sehr wenige Mittel dafür und es hat ganz, ganz große Wirkung in den Kindern und Jugendlichen. Thank you.